Fortsetzung in unserer Predigtreihe zum Galaterbrief, das Geschenk der Freiheit erhalten. Das hat in der Anmoderation eben schon gesagt, worum es geht. In der letzten Predigt ging es darum, festzuhalten, dass Gott uns in Jesus Christus unverdiente Gnade geschenkt hat und in ein Leben der wahren christlichen Freiheit führen möchte. Wir arbeiteten heraus von dem Text, dass Freiheit bedeutet, sich in Glauben an Christus zu binden und das in Taten der Liebe zu zeigen. Vor fast 2000 Jahren sind die christlichen Gemeinden dort in der Provinz Galatien bestehend aus Heiden und Juden gegründet worden. Die Juden wollten, dass die Heiden Gesetze halten des Alten Testamentes und sie zwangen die Heiden, das entsprechend zu tun. Und das war der erste große Kirchenstreit innerhalb der Christenheit. Dieser Plan scheiterte letztendlich daran, als Paulus diesen Brief als Rundbrief schrieb und damit letztendlich deutlich machte, worum es geht. Wer sind die Galater eigentlich? Galatien, vor fast 2000 Jahren, war eine römische Provinz und umfasst die heutige, große Teile der heutigen Türkei. Damals, wie heute, gab es eine gemischte Bevölkerung. Man findet unterschiedliche Haarfarben, unterschiedliche Augenpartien, unterschiedliche Gesichtszüge. Und zu den wichtigsten Einwanderern gehörten neben den Griechen, die Turkvölker, Armenien, Syrien, auch Galater, ein Keltenstamm aus der Mitte Europas, wie ihr hier am Bild sehen könnt. Diese Karte zeigt die Ursprungsregion der Galater hier. Ihr seht das in Mitteleuropa. Und von dort haben sich die, Von dort haben sich dann die Menschen verteilt. Ihre Kultur ist in Hallstatt, im Salzkammergut, am Nordende, im Naumburger See, in der Schweiz, in allen Himmelsrichtungen bis zur Ukraine, Polen hin, Westspanien, nicht in Großbritannien, im heutigen Großbritannien und eben auch ein Großteil in Kleinasien angesiedelt. Ja, das sind die Kelten, beziehungsweise daraus entstanden die Galater aus unserem Brief. Schon früh 270 vor Christus gründeten sie eine der wichtigsten Städte damals wie heute, Ankara. Aus Ankara wiederum sind andere größere Städte entstanden, Tavium, Pessinus und Gordium, gordischer Knoten, vielleicht schon mal gehört, Alexander der Große und so weiter. Ne? Es war eine fruchtlose Ebene, karges Land. Die Galater galten vor allem als barbarische Kämpfer, als Söldner unter wechselnden Kriegsherren, Räuber, Expresser von Schutzgeldern. Eine griechische Schreckensnachricht lautet, sie töten alle Gefangenen, einschließlich der Alten und Kinder. Sie sind weit entfernt von Gnade und Barmherzigkeit. Dieses trockene, fast baumlose Land, im Winter kalt, im Sommer heiß, Kontinentalklima. Die Pflanzendecke fast mit Steppencharakter, eintönig in den Farben, meist ausgeblichen, verbranntes Land. Soweit das Auge reicht, Flächen, Tiefebenen, Plateaus, da wächst nicht viel, ein wenig Weizen, Gerste. Und 25 vor Christus war Galatien römische Provinz. Sie waren die treuesten Verbündeten Roms, treu ergeben. Und mitten in diesem doch so barbarischen Menschen haben sich Gemeinden angesiedelt, sind Gemeinden gegründet worden. Und am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus war 50% der Bevölkerung Christen geworden. Und von Anfang an war dieser christliche Glaube stark gefährdet. Und so kam es, wie es kommen musste. Die Menschen ließen sich einfangen von falschen Lehrern, sodass Paulus sich genötigt sah, diesen Brief zu schreiben. Betrachten wir einmal das zentrale Problem der Galater. Kapitel 1 geht es jetzt los, 6 und 7. Paulus schreibt dort, ich muss mich wirklich wundern, dass ihr so schnell bereit seid, euch von Gott abbringen zu lassen, der euch doch in seiner Gnade durch Jesus Christus das neue Leben geschenkt hat. Ihr meint, ein anderes Evangelium, einen anderen Weg zur Rettung gefunden zu haben, dabei kann es gar kein anderes Evangelium geben. Es gibt nur ein paar Leute, die unter euch Verwirrung stiften, indem sie die Botschaft von Christus verfälschen. Ein paar Leute richten Unheil an. Zum Glauben gekommene Juden, Judaisten, sie schaffen es, in der einzelnen Gemeinde und darüber hinaus in der gesamten Region Verwirrung zu stiften über die wahren Inhalte des Glaubens. Sie lehren, alle gläubigen Christen müssen Bestimmungen des Alten Testamentes einhalten, allen voran das sichtbare Zeichen der männlichen Beschneidung. Sie sagen, ja, Jesus, klar, aber die Tradition und die Gesetze, sie haben auch ihre Bedeutung und die müsst ihr einhalten. Und so droht eine Synthese aus Christentum und Judentum zu entstehen. Und überall, wo gelehrt wird, Jesus und irgendetwas ist wichtig, damit ihr in den Himmel kommt, wird der Boden des Evangeliums verlassen und es entsteht ein falsches Christentum. Von Irrlehren reden wir dann, wenn neben dem Evangelium der Gnade Zusätze erhoben werden, die unbedingt eingehalten werden müssen. Frei nach dem Motto, hältst du sie nicht ein, bist du aus dem Heil geflogen. Zum Beispiel sagen einige Christen, ohne christliche Taufe gibt es kein Heil. Stimmt das? Nö. Der Schächer vom Kreuz, den haben sie auch nicht runtergeholt, getauft und wieder rangebaumelt. Na, der ist nicht getauft worden. Oder die Mormonen lehren Jesus ja, aber das Buch Mormon, das ist unbedingt nicht nur zu beachten, das müsst ihr befolgen. Richtig? Nö, auch nicht richtig. Das Evangelium von Jesus Christus, ja. Das Buch Mormon ist nett zu lesen, aber befolgen müssen wir es nicht. Die Katholiken lehren, jetzt wird es schwieriger, Jesus ja, aber auch eine Marienfrömmigkeit und das Halten von Kirchenrecht unbedingt notwendig zum Heil. Und wenn du nicht an den Sakramenten teilnimmst, bist du nicht im Heil. Richtig? Falsch? Da wird es schon kritischer, ne? Da wird das schon deutlich kritischer. Einige Pfingstgruppen, charismatische Gruppen lehren Jesus, ja, unbedingt. Aber du brauchst auch die Geisttaufe und die Zungenrede. Hast du sie nicht, bist du nur ein halber Christ, bist du irgendwie auch nicht so richtig im Heil dabei. Merkt ihr? So, und jetzt wird das schwierig, das verschwimmt. Wir können der katholischen Kirche nicht pauschal sagen, ihr seid alle eine Irrlehre. Funktioniert nicht. Wir können den Charismatikern gegenüber nicht sagen, ihr seid alles Irrlehrer. Funktioniert nicht. Aber ihr merkt, wo es schwammig wird. Ja? Ich muss nicht an Maria beten. Brauche keine Heilsvermittlung durch Maria. Die brauche ich nicht. Weil ich direkt zu Jesus kommen kann. Wenn mich jemand zwingt, Maria anzubeten, dann wäre es eine Irrlehre. Logisch, ne? Wenn mich jemand zwingt, du musst die Geisttaufe haben, sonst bist du nur ein halber Christ oder gar keiner, dann wär's eine Irrlehre. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht pauschal alle in einen Topf werfen. Adventisten haben die Lehren der Ellen White dabei. Die meisten Adventisten, die ich kenne, sagen, Ellen White, nette Person, nett zu lesen, aber nicht unbedingt wichtig. Sie folgen Jesus Christus nach, sie sind feine Christen. Sie haben zwar das Verständnis, dass man am Sabbat den Sonntag feiert, vom Alten Testament her denkend, okay, kann ich mitleben, aber ihnen geht's um Jesus und ihnen geht's um Glauben und ihnen geht's nicht darum, irgendwelche Nebenlehren zu Hauptlehren zu machen. Und immer dann, wenn Nebenlehren zu Hauptlehren gemacht werden, dann wird es kritisch und dann kann eine Irrlehre entstehen. Denn jetzt kommt auch mein Aber. Nicht wir Menschen entscheiden, wen Gott in seinen Himmel lässt. Das entscheidet er immer noch selbst. Und wir haben nicht das Recht, irgendeinem Menschen zu sagen, weil du das so lehrst, bist du ein Lehrer, Irrlehrer und kommst nicht in den Himmel. Dieses Recht habe ich nicht. Das entscheidet immer noch Gott selbst. Es liegt an unserem Verständnis, auch an meinem Verständnis als Gemeindepastor, nach meinem Gewissen und nach meinem Verständnis die Bibel euch einer Gemeinde nahezubringen. Dass ich das in meiner menschlichen Schwäche tue und längst auch nicht alle Erkenntnisse habe, versteht sich von selbst. Und doch ist es meine Verantwortung. Und genauso ist die Verantwortung von anderen Kirchen, anderen Denominationen, die es genauso in ihrer Verantwortung tun. Die Gemeinde hat die Prüfungsfunktion, prüft alles und das Beste behaltet. Und wenn wirklich was falsch ist in meinen Aussagen, dann kommt zu mir, dann reden wir drüber. Vielleicht muss ich mich ja dann auch in manchen Dingen korrigieren lassen. Weiß ich nicht. Aber ich sage auch, ich bin nur ein Mensch. Fakt ist es aber, dass jede Form zum Zusetzen, also Evangelium plus irgendetwas, Menschen nicht in die Abhängigkeit von Jesus bringt, sondern in die Abhängigkeit von Menschen. Wenn Menschen lehren, du musst einem Kirchenrecht folgen, dann bekommen diese Menschen, die das lehren, eine Macht über andere Menschen. Und sie können diese Macht auch missbrauchen. Und das ist wiederum kritisch. Wir alle sind gefährdet, uns durch Zusätze zum Evangelium von falschen Lehren einfangen zu lassen. Nur das eine wahre Evangelium, das gebunden ist an das Erlösungswerk Gottes durch Jesus Christus, das zählt. Und hier darf es keine Kompromisse geben. Wir gehen ja ins Lutherjahr nächstes Jahr, ne? 2017 ist das Lutherjahr. Und Luther hat es einmal so formuliert. Die zentralen Wahrheiten der Bibel lauten, allein nur Christus, allein nur die Gnade, allein nur die Schrift, hier ist die Bibel gemeint, und alleine nur der Glaube. Diese vier Aussagen, und das alles zur Ehre Gottes, diese vier Aussagen sind die Mitte der Bibel. Die Bibel führt uns immer in die Mitte zu Christus. Sie führt uns immer in den Glauben, immer in die heilsbringende Gnade Gottes und damit ins ewige Leben. Mehr brauche ich nicht. Ich brauche keine Geisttaufe, in Zungen reden zu können. Ich muss nicht irgendwelche Vermittlungen haben durch Maria. Ich muss nicht irgendwelche Heiligen anbeten. Ich brauche auch kein Buch Mormon und ich brauche auch keine Ellen White. Brauche ich alles nicht. Ich brauche nur die Bibel. Und der Geist Gottes, der in meinem Herzen wohnt, übrigens ist das die Geisttaufe, nicht? Der Geist Gottes, wenn der in unser Herz einzieht, ist die Geisttaufe. Wir haben dann den ganzen Heiligen Geist, da brauche ich nichts mehr dazu. Wir haben es ja schon. Gott hat es uns ja geschenkt. In dem Tag, wenn ich mich bekehre, bekomme ich den ganzen Heiligen Geist. Nicht nur einen halben oder nicht nur ein Drittel, sondern den ganzen. Und das reicht aus. Und Gott wird uns durch seinen Geist die Bibel aufschließen und uns immer zu Jesus führen. Und wenn wir bei Jesus angekommen sind, wird Jesus uns immer zum Nächsten führen, Liebe zu leben. Nie sind es Taten, nie sind es Werke, nie ist es ein edler Lebensstil oder irgendwelche Götter, die uns ins Heil bringen. Auch kein Kirchensakrament oder auch keine Taufe kann uns erlösen. Alleine nur Christus. Und darum der Lösungsansatz. Zweitens, lasst keine Irrlehrer zu. 8-9, lesen wir weiter. Wer euch aber einen anderen Weg zum Heil zeigen will, als das Evangelium, das wir euch verkündet haben, den wird Gottes Urteil treffen. Auch wenn wir es selbst wären oder gar ein Engel vom Himmel. Ich sage es nochmals. Wer euch ein anderes Evangelium verkündet, als ihr es angenommen habt, der soll verflucht sein. Was für ein hartes Wort. Wir brauchen ein reines, unverfälschtes Evangelium. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Zusatzlehren das Evangelium von Jesus Christus verwässern oder gar relativieren. Paulus geht hier ganz massiv gegen die Irrlehrer vor. Er sieht in ihnen eine Bedrohung für die junge Gemeinde und darum auch diese harte Wortwahl. Wer Christen verführt, etwas anderes zu glauben, als was die Bibel sagt, der kann nicht mit Milde rechnen. Es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist vor Gott eine Straftat. Und darum dieses zweimalige Wiederholen, dieses zweimalige Verbieten, es ist Paulus ein ganz, ganz ernstes Anliegen. Es fällt auf, mit welch einer Schärfe Paulus spricht. Es fällt die Leidenschaft aus. Wie vor Gericht weist er auf die Gegensätze hin. Das Evangelium, das nach Römer 1, Vers 16 als Kraft, als Heil, als Gerechtigkeit Gottes zu verstehen ist. Die Botschaft von der Gnade, die Botschaft vom Kreuz, sie ist gefährdet. Die Botschaft von der Auferweckung und Auferstehung, sie ist gefährdet. Und das macht das so dramatisch. Und derjenige, der das verfälscht, der sagt, auch Auferstehung der Toten gibt's gar nicht mehr. Auch das müsst ihr nicht so eng nehmen mit Ehebruch. Ach, wir sind in einer neuen Zeit. Ach, das musst du gar nicht so eng nehmen. Voreheliche Geschlechtsverkehr? Jo, die Bibel sagt dazu nicht viel. Mach mal, wie du willst. Kann denn Liebe Sünde sein? Auch ihr Homosexuellen, kann denn Liebe? Natürlich nicht. Und was war? Merkt ihr, da fangen wir an, ganz viel zu relativieren, wo Gottes Aussagen doch sehr, sehr klar sind. Und jetzt haben wir zwei große Möglichkeiten. Wir nehmen den großen Holzhammer und trichtern Gottes Botschaften euch alle ins Hirn ein. Richtig? Immer schön drauf auf den Kopf. Hier funktioniert nicht. Wie gut, dass das nicht funktioniert. Oder wir bekommen ein großes Herz voller Liebe und überlassen es Gott, dass er im Herzen von Menschen etwas tut. Wir müssen aufpassen, dass wir die guten Ordnungen Gottes jetzt nicht an Gottes Stelle umsetzen und dafür streiten. Das ist nicht unser Job. Unser Job ist zu verstehen, wie Gott denkt und das in meinem eigenen Leben umzusetzen. Das ist unser Job. Aber ich bin nicht der Polizist des Nächsten. Ich bin nicht der Anwalt des Nächsten. Nein, jeder steht selbst vor Gott. In seiner eigenen Verantwortung. Der ehemalige Verfolger Paulus fordert gerade keine Verfolgung der Abtrünnigen, sondern erhebt den theologischen Anspruch auf Wahrheit und Gehorsam. Und das ist das Entscheidende. Wir Christen haben es immer gut verstanden, den anderen zu zwingen, so zu denken, wie wir denken. Wir haben es immer gut verstanden, Gehorsam einzufordern, zur Not mit der Waffe, bis heute. Ja, das ist der absolut falsche Weg. Wir dürfen die Botschaft Gottes den Menschen sagen. Wir dürfen sie ihnen erklären. Aber was der Mensch daraus macht, ist immer noch seine Entscheidung. Okay? Ist immer noch seine Entscheidung. Und dann der dritte Bereich. Paulus macht jetzt sehr, sehr deutlich an seinem eigenen Beispiel, dass nur ein unverfälschtes Evangelium Menschenherzen verändern kann. Autobiografisch schreibt Paulus jetzt dieses. Rede ich so, wie die Menschen es hören wollen? Oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Das ist die große Gefahr. Lies gleich weiter. Das ist die große Gefahr. Warum bin ich Christ? Weil ich was von Gott haben will? Ich bin Christ, wenn du mich beschenkst? Sonst taugst du nicht viel Gott? Oder bin ich Christ, weil ich Macht über andere ausüben will? Und genau das ist die Frage, die Paulus bewegt. Und er hat sich vollständig von Menschenmeinungen und menschlichen Anforderungen gelöst. Wisst ihr, wie viele Leute mit mir unzufrieden sind? Weil ich nicht ihren Wünschen und Träumen und Gedanken entspreche? Weil ich nicht das alles leiste, was Menschen von mir erwarten? Da gibt es eine ganze Reihe von. Stört mich das? Früher hat mich das gestört. Heute stört mich das nicht mehr. Absolut nicht. Wenn ein Mensch mit mir zu unzufrieden ist, kann er mir das sagen. Können wir darüber ins Gespräch kommen, ist okay. Reden wir drüber. Aber jeder von uns bekommt von Gott genau den Auftrag, den er zu tun hat. Und mehr geht nicht. Und wir müssen es als Christen auch lernen, Nein zu sagen. Man kann nicht allem gerecht werden. Was passiert dann? Meine Frau hat das jahrelang versucht, als Pastorenfrau der Gemeinde gerecht zu werden. Sie hat es jahrelang versucht, ihrem Ehemann gerecht zu werden, ihren 6 Kindern gerecht zu werden, den Anforderungen, die Gemeinde darüber hinaus anstellt, jahrelang. Mit welcher Folge? Irgendwann war ein Punkt da, wo sie körperlich nicht mehr konnte. Burnout sagt man dazu heute, modern. Und sie hat dann begriffen, dass sie sich selbst vollkommen verloren hat im Dienst anderer. Und das ist nie gut. Nie gut. Sondern Gott sieht mich, Gott sieht euch, Gott weiß, was ihr könnt und Gott weiß, was ihr nicht könnt. Gott weiß, welche Kräfte ihr habt, welche Ressourcen da sind und welche eben nicht da sind. Und wenn es hier eine Hausfrau gibt, die sagt, ich habe ein paar Probleme morgens, ich habe meinen Hausstand noch nicht um 12 Uhr fertig, sondern erst um 1 und die Nachbarin ist schon um 9 Uhr fertig und du setzt dich permanent unter Druck, weil die ist ja flott und du schaffst ja nichts. Merkt ihr, was das mit Menschen macht? Das funktioniert nicht. Wir müssen unseren Lebensstil finden, unseren Dienstcharakter finden, unseren Weg finden, so wie es Paulus sagt. Ich bin nicht auf Menschen fixiert, ich bin nicht abhängig von dem, was Menschen sagen. Ich bin von Christus berufen, das Evangelium zu predigen und genau das tue ich. Und was die Menschen dazu sagen, ist mir eigentlich schnurzpiepegal. Wenn ich einen Fehler mache, okay, dann reden wir drüber, dann kann ich mich auch entschuldigen oder was verändern. Natürlich. Aber ich bin nicht dazu da, um die Bedürfnisse von Menschen zu befriedigen. Und davon müssen wir uns als Christen lösen. Ganz, ganz wichtig. Lesen wir weiter. Ihr könnt sicher sein, schreibt Paulus, liebe Brüder, das Evangelium, wie ich es euch gelehrt habe, ist nicht das Ergebnis menschlicher Überlegungen. Denn auch mir hat es niemand überliefert. Kein Mensch hat mich gelehrt. Jesus Christus ist mir erschienen und hat mir sein Evangelium offenbart. Ihr wisst sicherlich, wie ich als strenggläubiger Jude gelebt habe, dass ich die Christen überall unbarmherzig verfolgt und ihre Gemeinden zerstören wollte. Mein Fanatismus, mit dem ich mich für den jüdischen Glauben einsetzte, wurde von keinem meiner Altersgenossen in unserem Volk erreicht. Ich wollte unbedingt die überlieferten Gesetze unserer Väter buchstabengenau getreu erfüllen. Aber Gott hat mich in seiner Gnade schon vor meiner Geburt dazu bestimmt, ihm einmal zu dienen. Und als die Zeit dafür gekommen war, ließ er mich Jesus Christus sehen und erkennen. Die anderen Völker sollten durch mich erfahren, dass Jesus ihr Retter ist. Ohne zu zögern habe ich diesen Auftrag angenommen. Und keinen Menschen um Rat gefragt. Ist Paulus hier nicht überheblich? Keinen um Rat gefragt? Einfach losmarschiert? Na, aber genau das ist es, ihr Lieben. Wenn Jesus euch etwas sagt, dann macht es. Ihr müsst euch nicht erst rückversichern. Ihr müsst nicht alle möglichen Menschen fragen, 5 Seelsorgegespräche führen oder wie auch immer. Wenn Christus euch was sagt, marschiert. Immer richtig. Und so hat es Paulus getan. Ja. Ich bin nicht einmal nach Jerusalem gereist, um nach ihrer Meinung zu fragen. Jerusalem, dort lebten damals die leitenden Apostel, die schon vor mir Gottes Botschafter waren. Nein, ich bin sofort nach Arabien gezogen und von dort wieder nach Damaskus zurückgekehrt. Erst 3 Jahre später kam ich nach Jerusalem, weil ich Petrus kennenlernen wollte. 15 Tage bin ich damals bei ihm geblieben. Von den Aposteln, anderen Aposteln habe ich bei diesem Aufenthalt keinen gesehen, außer Jakobus, dem Bruder des Herrn. Gott weiß, dass alles wahr ist, was ich euch sage. Danach bin ich in den Gebieten von Syrien und Zilizien gewesen, um dort das Evangelium zu verkündigen. Die christlichen Gemeinden in Judäa haben mich damals noch nicht persönlich gekannt. Nur vom Hörensagen wussten sie, der Mann, der uns früher verfolgt hat, verkündigt jetzt die Botschaft von Christus, die er früher so erbittert bekämpfte. Und sie danken Gott für alles, was er an mir getan hat. Wer das Evangelium von Jesus Christus wirklich verstanden hat, der hat es erstmal für sich verstanden, nicht für einen anderen. Wer das Evangelium von Jesus verstanden hat, der übernimmt zuerst einmal für sich geistliche Verantwortung. Und genau das tut Paulus. Genau das tut er hier. Er weiß sich frei von anderen Menschen. Die Freiheit des Evangeliums ist doch gerade das, dass ich weiß, ich bin nicht abhängig von anderen Menschen. Und ich muss nicht so leben, dass Menschen daran Freude oder Gefallen haben. Ich möchte so leben, dass Gott gefallen hat an meinem Leben. Und wenn Gott an meinem Leben gefallen hat, werden es Menschen automatisch haben. Ja? Und darum kann Paulus zu Recht sagen, ich bin kein Sklave von irgendwelchen Menschen oder die irgendjemand zu gehorchen haben. Ich kenne nur eine einzige Autorität, derer ich mich unterordne. Und das ist Gott selbst. Paulus sucht als Sklave Christi, als jemand, der sich Gott freiwillig unterordnet, keine Anerkennung bei Menschen. Und er ist mit dem Evangelium Gottes, mit dem Evangelium Jesu Christi unterwegs. Er belegt das an seinem eigenen Erleben. Paulus hat in seiner vorchristlichen Existenz mit ganz blindem Eifer die Christen verfolgt. Er war einer der führenden Pharisäer. Er war unglaublich wortgewaltig. Er hatte schon in jungen Jahren eine hohe Machtfülle. Und dieser Mann hat diese Macht gnadenlos ausgenutzt und missbraucht. Bis dahin ging, dass er zum Handlanger des Mordes wurde. Er meinte, ich tue ein gutes Werk für Gott. Und wenn dabei Menschen links und rechts draufgehen, na, solche kleinen Schäden, die nehmen wir in Kauf. Aber ich tue es ja für Gott. Und wer so lebt und so denkt, das ist immer der falsche Weg. Immer. Wir sehen zugleich auch hier wieder eine Irrlehre. Paulus war damals verblendet. Als Jude verblendet. Hat die biblischen Aussagen des Alten Testamentes, die er wahrscheinlich auswendig kannte, so verdreht, dass sie irgendwann zu seiner Theorie passten. Und dann war es eben gerechtfertigt, die Sekte der Christen zu bekämpfen und Menschen ins Gefängnis werfen zu lassen und es billig in den Kauf zu nehmen, dass sie dafür auch starben. Das ist okay. Ich kämpfe ja für Gott. Was für eine Arroganz. Gott kämpft immer noch für sich selbst. Wir müssen nicht für ihn kämpfen. Paulus handelt zwar mit überzeugtem Gewissen, das macht das ja so gefährlich. Und darum sind Irrlehrer so gefährlich. Denkt mal an die IS-Selbstmordattentäter. Das sind ja auch religiös fanatische Menschen. Nichts anderes. Und was macht sie so gefährlich? Dass man sie nicht überzeugen kann. Dass sie vollkommen davon überzeugt sind, wenn sie ihren Sprengstoffgürtel ziehen, also auslösen, genau das Richtige tun. Und damit ins Paradies, direkt ins Paradies zu Allah gehen. Das ist ja ihre Überzeugung. Und du kannst das nicht verhindern, wenn Menschen so fanatisch überzeugt sind. Aber es ist eine Irrlehre, steht nirgendwo im Koran, dass sie das müssen. Genauso wie es bei uns eine Irrlehre ist, Menschen zu knechten oder über Menschen zu herrschen als Christ. Und Jesus Christus ist Paulus damals erschienen. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und es entsteht ein Dialog in der Apostelgeschichte 9 nachzulesen. Und am Ende steht die göttliche Berufung zum Heidenmissionar. Die Beauftragung zur Verkündigung zieht zugleich die Mission der Heiden nach sich. Und Paulus geht los. Er fragt keinen anderen. Er geht nicht zu den Aposteln. Er marschiert los. Erst viel später hat er sich mit den Aposteln auseinandergesetzt, hat mit ihnen diskutiert und sie haben miteinander eine klare Missionsstrategie entwickelt. Und er sprach sich herum, der Verfolger von einst ist der Verkündiger des Evangeliums geworden. Hier sehen wir, was ein unverfälschtes, reines Evangelium kennzeichnet. Es ist nicht von Menschen gemacht, es kommt von Gott. Gott direkt spricht Paulus an. Es ist auch nicht von Menschen erlernt worden. Der Heilige Geist erklärt es uns in unserem Herzen. Und das Evangelium kommt direkt von Gott. Und noch etwas fällt mir auf. Der Mörder Saulus wird zum Evangelisten Paulus. Das Evangelium, das sein Herz berührt hat, hat es vollkommen verändert. Aus einem egozentrischen, machtbewussten Karrieremenschen wurde ein gottliebender und Jesus dienender Nachfolger. Hier sehen wir, was die Gnade Gottes mit Menschen tun kann. Aus der Versklavung und Verblendung, fast fremdgesteuert, wird ein freier, liebender Mann, der in seinem Leben nun eine tiefe Sinnerfüllung gefunden hat. Aus Versklavung, Saulus, wurde Freiheit, Paulus. Und so ist Gott Experte darin, Menschenherzen zu verändern und in die Freiheit zu führen. Alles beginnt mit dem Erlösungswerk Jesu Christi, das unverfälscht gelehrt werden muss. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Paulus durfte nun nach seiner Bekehrung ein neues Leben in wahrer christlichen Freiheit genießen. Und so möchte Gott das auch bei uns heute noch. Das unverfälschte Evangelium soll uns in die Freiheit führen. Hoffentlich erleben wir das auch so. Amen.